In Christus grüße ich euch alle sehr herzlich. Danke Gott, dass er uns den Sonntag schenkt, den Gottesdienst in seinem Haus, das ist die Gemeinde. Christus sei bei euch mit seinem Wort und schenke uns ein Herz für sein Wort. Und wir haben schon gehört, welches Thema die Predigt hat, anhand der Jahreslosung nochmal. Prüft alles und das Gute behaltet. Also das wird uns ja eben angeraten, durch die Tür des Prüfens zu gehen. Als Einstieg sehen Sie jetzt mal Bilder. Guckt euch das an, was seht ihr da? Laut, was machen die beiden da? Ganz genau, ja. Sagen wir mal, Kunstexperten und sie prüfen, ist das ein echtes Bild, ja. Wir wissen, es gibt auch Fälschungen, die sehr gut gemacht sind zum Teil. Und ja, vielleicht regt euch das an, mal umzuschauen, euch zu Hause auf dem Speicher oder im Keller, ob ihr noch Bilder habt. Also, sowas kommt ja vor, ne? Stellt euch vor, da findet ihr irgendwo ein Vermeer oder ein Van Dyck, ein Matisse, ein Gauguin und erzielt einige $100.000 und dann wisst ihr, da spende ich für die Sache Gottes. Ist so ein und frei, oder? Okay, noch? Was sehen wir hier? Nee, ich will anders fragen. Wer von euch isst gerne Pilze? Das sind ziemlich viele. Ich nehme an, ihr alle kennt euch mit Pilzen gut aus. Sollte man aber. Also wir wissen ja, wer dann Pilze isst, die nicht zum Verzehr geeignet sind, das hat unangenehme Folgen. Also was sehen wir hier? Das ist der Cantharellus cibarius, der eine und der andere Hydrophorpsis aurantiaca. Man kann es auch etwas einfacher sagen. Es ist ein echter Pfifferling und ein giftiger. Aber wer ist welcher? Links ist der echte. Ja, welcher jetzt? Also ich würde, wenn überhaupt, den linken essen. Das ist der echte und rechts der giftige. Also überlegt euch das nochmal. Nochmal? Okay. Also es geht ums Prüfen heute Morgen. Und da habe ich darüber nachgedacht, was ich im Lauf der Jahre alles getestet habe. Zum Beispiel, welche Sorten Hartkäse ich am liebsten mag. Und das Ergebnis mag nicht überraschen, unter anderem Aude Chauzegas, also alter Gouda. Gern auch uralt, darf von bröckeln, ist nun mal so. Auch wenn ich eine nette Kundin kenne, die ist heute Morgen auch hier, zu der sagte die Verkäuferin neulich, Gouda können Sie vergessen, aber hier habe ich was wirklich Delikates für Sie. Was soll ich dazu sagen als niederländischer Staatsbürger? Alles Käse. Prüft alles und das Gute behaltet. Dann fiel mir ein, was ich in einem Lebensmittelgeschäft zufällig mitbekam. Eine Frau griff also in diese Box mit den eingewickelten Riesenbonbons, nahm eins heraus, dann noch eins, packte sie aus, hielt sie nacheinander dicht unter die Nase, wickelte sie wieder ein, legte sie zurück und ging weiter. Ihr könnt euch vorstellen, ich denke, ich sehe nicht recht. Obst und Gemüse darf man anfassen, um die Qualität zu prüfen, allerdings nur bei Lebensmitteln, die anschließend noch gewaschen werden können, also Tomaten oder Äpfel ähnliches. Jedenfalls bei Bonbons ist das so nicht vorgesehen. Prüft alles. In Dänemark übrigens gibt es einen sehr speziellen prüfenden Blick. Passt auf. Laut Gesetz nämlich müssen Autofahrer, bevor sie losfahren, sich versichern, dass sich unter ihrem Auto kein Kind aufhält, das dort schläft oder sich versteckt haben könnte. Also denkt dran, wenn ihr in Dänemark Urlaub macht, vor jedem Losfahren erstmal um das Auto gucken. Prüft alles. Ist das sehr einleuchtend, dieser Rat? Gerade auch, und das ist sehr in Mode gekommen teilweise, bei diesen sogenannten Fake News, Falschinformationen, die da gezielt verbreitet werden, erlogen sind, um Menschen zu verunsichern, sie in bestimmte Richtungen zu lenken, ihnen Angst einzujagen. Wir Menschen sind jedenfalls Entscheidungswesen. Die einen sind ziemlich schnell damit, andere zögern, lassen sich ein bisschen Zeit. Ich habe in dem Zusammenhang über eine Zahl doch ziemlich gestaunt. Was meint ihr, wie viele Entscheidungen jeder von uns durchschnittlich jeden Tag trifft? 21.000. Woher weißt du das? Hast du mitgezählt? Aber es stimmt jedenfalls, rund 21.000. Also natürlich die meisten Entscheidungen treffen wir aus dem Bauch heraus, aus Gewohnheit, ohne lange zu fragen, und zwar 99% unserer Entscheidungen. Also ein Beispiel. Du überlegst ja nicht jeden Morgen neu, soll ich mir jetzt die Zähne putzen oder nicht? Und du überlegst, wenn du in einen dunklen Raum kommst, auch nicht, ob du das Licht anschaltest, du möchtest nicht riskieren, vor den nächsten Schrank zu laufen, also schaltest du das Licht an. Also jedenfalls neben Bereichen, die uns sehr vertraut sind, groß nachzudenken, machen wir gar nicht, gibt es auch die anderen. Und jetzt dieser Satz aus der Jahreslosung. Er könnte ja auch in einem Buch über Lebensweisheiten stehen, einem Ratgeber über Lebensweisheiten, aber jetzt kommt er uns aus der Bibel entgegen und das heißt ja, das hat was mit unserem Leben als Christ im Glauben zu tun. Prüft alles und das Gute behaltet. Dieser Auftrag, er kommt von Paulus gegen Ende des ersten von zwei Briefen, die er an die Gemeinde in Thessalonich geschrieben hat. Vermutlich ist dieser erste Thessalonicher Brief sowieso der erste uns erhaltene Brief, der geschrieben worden ist. Entstanden ist diese Gemeinde in Thessalonich bei der zweiten Missionsreise. Und Paulus war damals nur kurz in der Stadt, die wir heute als Thessaloniki kennen. Er predigt in der Synagoge, verkündigt Jesus als den Christus, so wie das jüdische Volk ihn schon lange erwartete. Und das Erfreuliche, eine Reihe von Menschen kommen zum Glauben, aber sofort sind da von jüdischer Seite auch Verdächtigungen, Anfeindungen, Übergriffe, Verleumdungen. Und dann wird uns geschildert, wie Paulus Hals über Kopf dann Thessalonich verlassen muss, um der Gemeinde nicht mehr zu schaden, als dass er ihr dienen kann. Wie geht's weiter? Was dann Paulus wenige Zeit später über die Gemeinde erfährt, das hat ihn sehr gefreut und Christus sowieso auch, denn die Gemeinde nahm eine sehr gute Entwicklung. Sie lebt also nicht nur für sich, sondern der Glaube dieser Menschen blieb auch im Umfeld nicht verborgen, auch ihre Liebe nicht, ihre Hoffnung nicht. Jetzt kann man fragen, Wenn die Gemeinde sich so gut entwickelt hat, war sie dadurch vielleicht so etwas wie immun gegen merkwürdige Ansichten, gegen Irrtümer, Fehlentwicklungen. War sie nicht einfach? Ein Beispiel. Dann wird uns gesagt, manche in der Gemeinde erwarteten sehr, sehr bald den jüngsten Tag. Sie wollten nur noch wachen und beten, um den Herrn nicht zu verpassen. Und sie waren der Meinung, ja, dann brauchen wir auch gar nicht mehr wirklich zu arbeiten. Und sie hatten kein Problem damit, anderen auf der Tasche zu liegen. Und am Ende dieses Briefes dann formuliert Paulus einige Wünsche, betreffend das persönliche Christsein, das Leben als Gemeinde und darin eben auch dieser Satz, prüft alles und das Gute behaltet. Drei Leitgedanken dazu. Erstens, wenn jemand das Gute ergreift. Wir schauen in ein Ereignis während der zweiten Missionsreise von Paulus. Da kommt er um das Jahr 50 nach Athen. Er macht Paulus dort zunächst einen Stadtbummel. Er möchte einen Eindruck gewinnen, wie ticken die Leute dort? Was geht in ihren Köpfen vor? Die Stadt hatte damals 5000 Einwohner. Jahrhunderte zuvor war sie viel größer gewesen, wirtschaftlich, politisch mächtig. 500.000 Einwohner, also da war sie klein geworden. Aber Athen war auch zu der Zeit das Zentrum für Philosophie, Wissenschaft, Kunst und Kultur. Also 5.000 Einwohner. Und was hat Paulus gesehen? In der Stadt wimmelte es von Götzenbildern. Es gibt einen zeitgenössischen Schriftsteller, der hat das so auf den Punkt gebracht, in der Stadt gibt es mehr Götter als Menschen. Und dann nach diesem Stadtrundgang predigt Paulus zunächst in der Synagoge, hat er immer dort getan, wohin er kam, und dann spricht er auch mit Leuten auf dem Marktplatz. Und dabei kommt es dann zur Diskussion mit einigen Epikureern und Stoikern, das waren Anhänger zweier bekannter philosophischer Richtungen damals. Wie reagieren die? Erfahren wir Apostelgeschichte 17, einige spotten. Dieser Klugschwitzer hat irgendwo Weisheiten aufgepickt wie eine Saatkrähe, der will uns etwas beibringen. Und andere Hörer glauben, Paulus mache Werbung für irgendwelche fremden Götter. Schließlich nehmen sie dann Paulus mit auf den Areopag. Das ist ein nicht zu übersehender Felsenhügel unterhalb der Akropolis. Und dort tagte der Stadtrat von Athen. Dort fanden manchmal auch Gerichtsverhandlungen statt. Aber Paulus, er soll nicht im strengen Sinn jetzt verhört werden wie vor Gericht, sondern den Leuten geht es einfach nur darum, den Stadtrat, wir müssen uns jetzt ein Urteil darüber erlauben, ob wir den weiter predigen lassen können oder nicht. Und Paulus, interessant, was wird er ihnen sagen? Hören wir einige Sätze aus seiner Rede. Ich lese aus Apostelgeschichte 17. Bürger von Athen, ich finde, ihr seid in jeder Hinsicht sehr religiös. Denn als ich durch die Stadt ging und eure Heiligtümer beobachtete, sah ich auch einen Altar mit der Inschrift dem unbekannten Gott. Wen ihr da verehrt, ohne ihn zu kennen, gerade den verkündige ich euch. Den Gott, der die ganze Welt mit allem, was darin ist, geschaffen hat, nicht in Tempeln von Menschen erbaut, wohnt er. Sein Wille ist, dass Menschen ihn suchen und finden, ist er doch für keinen von uns in unerreichbarer Ferne. In der Vergangenheit hat Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber fordert er alle Menschen an allen Orten auf zur Umkehr. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er über die ganze Menschheit ein gerechtes Gericht sprechen wird, und zwar durch den Mann, den er dazu bestimmt hat, auch beglaubigt hat, indem er von den Toten auferweckte. Sätze aus der Rede von Paulus dort auf dem Areopag. Und dann wird uns geschildert, wie das war, als sie ihn am Schluss der Rede von der Auferstehung predigen hören. Einige lachen ihn aus und sagen, hör mal, darüber kannst du uns wann anders noch mal mehr erzählen. Dann verlässt Paulus die Versammlung, aber einige schließen sich ihm an, finden zum Glauben. Darunter, so wird uns gesagt, Dionysius, ein Mitglied des Stadtrats, eine Frau mit Namen Damaris und noch einige andere. Was fällt an dieser Paulusrede auf? Eine missionarische Predigt, was fällt daran auf? Wir haben gemerkt, er holt die Antenne bei dem ab, was sie geschaffen haben, nämlich ihre religiöse Vielfalt. Aber dann sagt er nicht, ich sehe, ihr seid sehr religiös, aber dann sagt er nicht, und jetzt bleibt mal bei eurem üppigen Götterkult, holt vielleicht nur diesen Jesus, den ich euch verkündigt habe, noch mit dazu, dann liegt ihr schon richtig. Nein, so macht Paulus es nicht. Er spricht von Jesus, der für die Schuld aller Menschen starb, der jetzt lebt, Gott hat ihn auferweckt und er wird wiederkommen. Und Paulus sagt, das wird ein Tag großen Gerichts sein, aber wer sich von euch darauf verlässt, dass Jesus der einzige Weg zu Gott ist, der muss sich vor diesem Gericht nicht fürchten. Wovon wollen einige Leute aber der Zuhörer nichts wissen? Als Paulus von der Auferstehung redet, da schütteln sie ganz energisch den Kopf. Wie gesagt, zwei Richtungen hauptsächlich damals, Stoiker und Epikureer. Die Stoiker dachten beim Wort Gott, das Wort Gott hatten sie auch in der Philosophie, aber die dachten dabei nicht an eine Person, der wir Menschen verantwortlich sind, und ewiges Leben war für sie ohnehin kein Thema. Die Stoiker wollten ein glückliches Leben, ein vernunftgeleitetes, ein gutes Leben, und es sollte möglichst frei sein von Emotionen, von Angst, von Wut, von Schmerz. Darauf kam es ihnen an. Also möglichst unabhängig von äußeren Umständen, von äußeren Widrigkeiten. Wir haben das ja heute auch noch. Wir kennen diesen Ausdruck stoische Ruhe. Ja? Damit ist ein Mensch gemeint, den bringt nichts aus der Fassung. Und dann die Epikureer. Sie gingen zurück, das war ihr geistiger Vater, auf den Philosophen Epikur aus Samos. Und der hat mal gesagt, der Tod betrifft uns nicht. Solange wir da sind, ist er nicht. Und wenn er da sind, sind wir nicht mehr. Epikur. Und diese Ansicht haben viele Menschen, jedenfalls auch bis heute noch, mit dem Tod, sagen sie, ist alles aus. Wobei ich manchmal denke, Leute, die das so vollmundig sagen, sind nicht immer ganz überzeugt davon. Also diese Art ist auch ein bisschen unsicher manchmal bei ihnen. Aber jedenfalls, wir hören, der Stadtrat Dionysius und der Maris, noch ein paar andere, die haben Antworten gesucht. Die haben Antworten gesucht auf Fragen, auf die viele Menschen heute auch Antworten suchen. Zum Beispiel grundlegende Lebensfragen. Sinnerfülltes Leben. Was ist das eigentlich? Wer gibt mir inneren Halt? Wohin gehe ich mit meiner Schuld? Wie finde ich inneren Frieden? Und, dann auch über das Sterben hinausgedacht, Wo kommt ein Mensch hin, wenn er geht? Wo kommt er hin? Und sie hatten keine überzeugenden Antworten bei den Philosophen gefunden, auch bei ihren Götterfiguren nicht. Also es war damals so wie heute auch, Philosophen, die wissen teilweise ganz kluge Sachen über das Leben zu sagen, über den Menschen, aber das endet dann immer am Grab. Und was diese zahlreichen Götter, Göttinnen, Gestalten angeht in Griechenland damals, also wenn man das mal näher nachliest, die verhielten sich gerade so wie Menschen, einschließlich menschlicher Laster und Rivalitäten. Also da hatten Dionysos und Damaris auch keine Antworten auf ihre Lebensfragen gefunden. Aber jetzt, das war für sie eine so total neue Botschaft, die Paulus predigte, stößt bei ihnen auf offene Ohren, offene Herzen, und sie finden eben zum Glauben, das heißt, ihre innere Sehnsucht nach Heimat wird erfüllt. Ihre innere Obdachlosigkeit wird überwunden durch Christus. Sie finden zu Hause bei Gott, beim lebendigen Gott. Konfrontiert mit der Wahrheit über Gott, endet für sie das Prüfen. Ja, die haben viel geprüft. Was ist wirklich verlässlich? Worauf kann ich mein Leben setzen? Und jetzt haben sie das Gute ergriffen. Das Gute ergreifen. Wisst ihr was? Hier denke ich an ein Wort von Jesus. Es ist gar nicht so sehr bekannt, aber es ist sehr grundlegend. Nämlich Jesus sagt, Johannes 5, Vers 29, das Gute tun ist der rettende Glaube an mich, den Sohn Gottes. Wer dieses Gute tut, betont Jesus, wer im Glauben an mich lebt, wird zum ewigen Leben auferweckt worden. Und haben mir vorgestellt, angenommen jemand, der vom Christsein noch nicht viel weiß, kommt zu mir und sagt, Jan, ich möchte etwas Gutes tun. Etwas, das von Dauer ist. Etwas, wo auch Gott dafür ist. Womit fange ich am besten an? Was würde ich ihm sagen? Also von diesem Jesuswort, der würde ich sagen, vertraue auf Jesus, der die Wahrheit ist. Und wenn er zu dir spricht, das merkst du in deinem Herzen, wenn er zu dir spricht, dann wag den Schritt des Glaubens an ihn. Das hat Verheißung mit ganz weitem Horizont bis in die Ewigkeit. Den nimmt Jesus ja mit in den Himmel. Und aus dieser Zuversicht, dass in Ewigkeit für mich gesorgt ist durch Christus von Gott, aus dieser Zuversicht, wisst ihr, da folgt dann das andere, nämlich die Zuversicht, Gedanken zu hegen, die Gott gefallen, Meinung zu haben, Worte zu sagen, Dinge zu tun, die in Gottes Augen gut sind. Ein zweiter Gedanke: Wer beim Prüfen nur an seinen eigenen Vorteil denkt, der nimmt Nachteile in Kauf. Das war eigentlich erst heute so. Das hat es vor langer Zeit schon so gegeben. Das erfahren wir nämlich aus der Bibel, das ist jetzt 3000 Jahre ungefähr her. Nein, 3800 Jahre sogar. Da war Lot, der Neffe Abrahams. Sie hatten gemeinsam schon einen sehr langen Weg hinter sich. Auf Gottes Ruf hin, erfahren wir, waren sie aus Ur in Chaldäa, das ist der heutige Irak, aufgebrochen, bis nach Haran gezogen, das ist im Südosten der Türkei, nahe der syrischen Grenze. Und von dort waren sie weitergezogen nach Kanaan, nämlich dem Land der Verheißung. Abraham war inzwischen ein wohlhabender Viehzüchter. Lot auch. Daraus ergab sich ein Problem. Ihre Herden wurden größer und größer. Der Ort, an dem sie sich niedergelassen hatten, bot auf Dauer nicht mehr genügend Wasserstellen, nicht genügend Weideflächen, zumal dort auch noch die Ureinwohner Kanaans lebten. Andauernd kam es also zwischen den Hirten Abrahams und Lots zum Streit. Und dafür gab es nur eine Lösung: sich zu trennen. Für den einen die wasserreiche Gegend Richtung Jordanfluss, für den anderen der trockene Landstrich. Abraham als der Ältere hätte wählen können, machte aber nicht. Stattdessen sagt er eines Tages zu Lot: Hör mal, zwischen uns beiden sollte es keinen Streit geben, auch nicht zwischen unseren Hirten, schließlich sind wir miteinander verwandt. Es ist besser, wenn wir uns trennen. Das ganze Land steht dir offen. Such dir aus, wohin du ziehen willst, nach rechts oder links. Ich nehme dann die andere Richtung. 1. Mose 13 steht das. Was macht Lot? Erstmal schaut er sich nach allen Seiten um. Das heißt, er prüft, welche Lage die wirtschaftlich besseren Bedingungen bietet. Das ist eindeutig die fruchtbare Jordanebene, für die entscheidet er sich. Das bedeutet, lesen wir weiter, Abraham blieb im Land Kanaan. Lot ließ sich im Gebiet der Jordanstädte nieder und schlug schließlich sein Lager bei Sodom auf. Die Bewohner von Sodom aber waren voller Bosheit und begingen viele abscheuliche Taten, die dem Herrn missfielen. Da fragt man sich natürlich, wusste Lot nicht inzwischen, in welch enge Nachbarschaft zu durch und durch gottloser Bevölkerung er sich damit begeben würde? Oder hat er sich angesichts des materiellen Vorteils, den er sich versprach, hat er diesen Punkt einfach unterschätzt? Und dann wird uns im Neuen Testament gesagt, 2. Petrus 2, welchen Nachteil Lot durch seine Entscheidung in Kauf nehmen wusste. Da steht, wie sehr litt Lot unter dem ausschweifenden Leben jener gewissen Leute von Sodom. Er lebte ja mitten unter ihnen, und weil er selbst sich nach Gottes Willen richtete, quälte ihn all das Unrecht zutiefst, das er, dieser rechtschaffene Mensch, Tag für Tag mit ansehen und anhören musste. Prüft alles, sagt unser Predigtwort. Das meint doch auch, ja, dann schau gut hin, lass dich nicht einfach von einem vordergründigen Vorteil leiten. Ist dir klar, welche Folgen, welche Konsequenzen sich aus deiner Entscheidung eben auch ergeben könnten? Es soll dir ja nicht nur um Äußeres gehen, dass dir äußerlich gut geht, sondern Herz und Gewissen sind da auch betroffen von Entscheidungen, die wir treffen. Und deshalb entscheide dich für das Gute. Das Gute, das heißt, wo dein Segen von Gott auf dich wartet. Wir sehen jedenfalls an Lot, er hat sich sein Leben unnötigerweise sehr schwer gemacht. Wir sehen dann natürlich auch, das wollen wir nicht verschweigen, Gott hat ihn nicht im Stich gelassen. Gott hat ihn dann ja aus der Katastrophe über Sodom, als sie hereinbrach, herausgerettet. Wisst ihr, es gibt Fehlentscheidungen, die wir bereuen, aber sie lassen sich nicht einfach korrigieren. Man kommt ja nicht sozusagen an der gleichen Stelle noch ein zweites Mal vorbei. Aber es ist doch sehr gut, dass Gott uns dann den Raum der Vergebung öffnet. Aber durch die Tür muss man dann noch gehen. Das ist sehr befreiend. Und wenn dann Dinge bleiben, auch das kann sein, die nicht leicht zu tragen sind, dann dürfen wir mit Gottes Kraft rechnen, dass er uns trägt. Und daneben findet sich daneben anderes. Da haben wir uns zunächst mal sozusagen an Gottes Weg vorbei entschieden, aber es gibt die Möglichkeit umzudenken. Ich denke an das, was Jesus einmal in seiner Botschaft von zwei Söhnen erzählt, Matthäus 21. Als er den ersten in den Weinberg schickt, um zu arbeiten, was sagt er? Ich will nicht. Offenbar hat er keine Lust. Später besann er sich und ging doch. Wisst ihr, woran mich das erinnert hat? Ende meiner Schulzeit stieß Gott in mir den Gedanken an, Prediger bzw. Pastor zu werden. Ich kannte einige, hörte sie immer gern. Und meine Antwort an Gott? Nicht, ich habe keine Lust, sondern ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Antworten geben fällt mir schwer. Reden zu schreiben fällt mir auch schwer. Herr, es muss ein Irrtum von dir sein. Was machte Gott? Es war gar nichts. Bis dann nach einiger Zeit der Gedanke wieder da war und wisst ihr, der ließ sich nicht mehr abschütteln. Auch einige Christen, auf deren Meinung ich sehr viel gab, haben mir dazu Mut gemacht, diesen Weg einzuschlagen. Ein guter Weg, auf den Gott mich gebracht hat und dann, trotz gelegentlicher Selbstzweifel bei mir, hat er an diesem Weg für mich, hat Gott festgehalten. Ich bin froh, dass er größer ist als meine Bedenken. Wie sagt eine alte Weisheit? Wer einen Fehler macht und die Chance zur Korrektur nicht nutzt, begeht den nächsten Fehler. Also wie gut, dass Gott uns doch in vielen Dingen die Möglichkeit gibt, anders als zunächst zu entscheiden. Und jetzt habe ich noch eine Überlegung an dieser Stelle, die ich mit euch teilen möchte, nämlich kann es sein, dass der eine oder andere sich manchmal fragt, jetzt habe ich diese Fehlentscheidung getroffen, wird sie denn jetzt zur festen Blockade auf meinem Weg mit Gott? Ich finde es sehr hilfreich, wenn man solche Fragen hat, finde ich sehr hilfreich, was Dietrich Bonhoeffer mal gesagt hat, nämlich, ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Prüft alles und das Gute behaltet, noch ein dritter Punkt. Prüfen praktisch, wie geschieht das eigentlich? Also diese Aufforderung zu prüfen, schreibt Paulus ja in einem ganz bestimmten Zusammenhang, nämlich Prophetenwort verachtet nicht. Was gab es damals, an das sich Christen und alle, die sich für den Glauben interessierten, halten konnten? Es gab noch kein Neues Testament, sondern das, was sie als Altes Testament kennen und das, was von Jesus beauftragte Leute wie Petrus, Paulus, andere Apostel als Botschaft mitbrachten. Und neben ihnen gab es damals noch andere, denen eine geistliche Erkenntnis, eine Auslegung Heiliger Schrift, ein wichtiges Wort an die Gemeinden durch den Heiligen Geist wirklich geschenkt worden war. Das heißt, bei den einen, die da unterwegs waren, stimmte das, aber nicht bei allen. Es gab eben auch andere, die traten zwar mit dem Anspruch auf, im Auftrag Gottes zu reden, es waren aber selbsternannte Propheten, verkündeten eigene Lehren, gaben eigene Vorstellungen als Mitteilung Gottes aus. Und heute? Wie ist das heute? Echte prophetische Worte gibt der Herr heute seiner Gemeinde auch. Das ist gut. Das ist gut, wenn wir es denken, an das denken, was Paulus dazu schreibt, einmal an die Korinther, nämlich prophetische Worte dienen zu Ermahnung, Erbauung und Trost. Das kann zum Beispiel ein persönlicher Zuspruch sein, das kann ein Wort in die Lage der Gemeinde hinein sein, ein Wort zur gesellschaftlichen Entwicklung. Das wird dann als Botschaft von Gott auch wahrgenommen und erkannt. Und es wäre falsch, finde ich, sowas gering zu schätzen. Aber klar ist, wer jetzt in diesem Sinn etwas weiterzugeben hat, der wird nie sich selber wichtig nehmen, wird nie sich selber im Mittelpunkt sehen wollen, sondern Christus. Also Prophetenwort verachtet nicht, das ist das eine. Das andere aber, seid auch nicht unkritisch oder leichtgläubig. Es ist einfach nüchternes Prüfen angesagt. Das heißt, zum Prüfen braucht man natürlich einen Filter, ein geistliches Prüfinstrument. Dazu, sagte ich, diente damals das Alte Testament. Und heute, ja, wir haben es doch sehr gut, oder? Wir haben das Neue Testament. Gott gibt uns den Heiligen Geist dazu, dass wir es verstehen. Und natürlich braucht es solchen Prüfen dann Bibelkenntnis. Ein Wort aus dem letzten Buch der Bibel gehört auch hierher. Da steht Offenbarung 19, in der prophetischen Botschaft, die der Geist Gottes eingibt, bezeugt sich uns Jesus. Ja, wisst ihr, das gilt doch, das gilt bei allem, was in Predigten, Andachten, Gesprächen, Liedern, Glaubensäußerungen weitergegeben wird. Entscheidend ist die Botschaft von Jesus. Prüft alles. Wie machen wir das? Was sagt eigentlich, wenn wir eine Botschaft hören, unser geistliches Empfinden? Wie klingt das Gehörte in uns? Welche Resonanz ruft es hervor? Hören wir die Stimme von Jesus, der sagt, die Schafe hören die Stimme des guten Hirten, er ruft seine Schafe mit Namen und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme, einem Fremden aber folgen sie nicht nach. Prüfen meint also, steht das, was ich höre, was ich lese, im Einklang mit der Bibel? Wird Gott verherrlicht? Stärkt es den Glauben, die Liebe, die Hoffnung? Dient es dem Aufbau der Gemeinde? Hilft es mir auch, das Beste für andere Menschen im Blick zu haben? Und sehe ich mich durch das, was da gesagt, geschrieben wird, wirklich ins Licht Gottes gestellt, werde ich in Wahrheit getröstet, werde ich wo nötig auch treffsicher zur Umkehr geleitet und zur Anbetung. Prüft alles und das Gute behaltet. In der Bibel lernen wir Menschen kennen, die sich für das Gute entschieden haben. Von einem will ich kurz zum Schluss reden. Das ist Josef, zweitjüngster Sohn von Jakob. Seine Brüder, die ihn hassen, sind dafür verantwortlich, dass er auf einem Sklavenmarkt in Ägypten landet. Dort kauft ihn Potiphar, ein Hofbeamter des Pharao, gewinnt eine hohe Meinung von Josef und vertraut ihm die Verwaltung seines ganzen Besitzes an. Was passiert? Potiphars Frau wirft ein Auge auf Josef, hätte ihn gern als Liebhaber, legt es mehrfach darauf an, ihn zu verführen. Was wird Josef tun? Wie wird der junge Mann reagieren? Sagt er sich, ausgesucht habe ich mir das jetzt nicht, aber irgendwie tut es auch gut. Könnte ja auch eine Entscheidung sein, eine Entschädigung für die Ablehnung durch meine Brüder. Und ihr Mann, warum vernachlässigt er sie auch? Aber angenommen, es flöge auf, das Risiko ist sehr groß. Falls ich mich darauf einlasse, ich wäre ganz in ihrer Hand, ich gäbe ihr so viel Macht über mich. Ich weiß nicht, ob solche Sachen Josef durch den Kopf gingen, aber was ich weiß, wird uns klar gesagt. Er entscheidet sich für das Gute. Er weigert sich konsequent und er begründet es so: Nichts hat mein Herr mir vorenthalten, als nur dich, seine Frau. Wie könnte ich ein so großes Unrecht begehen? Ich würde mich an Gott versündigen. Prüft alles und das Gute behaltet. An Josef sehen wir, finde ich, wie wertvoll es ist, in Glaubensbindung an Gott zu leben. Ich möchte beten, wir bleiben dazu sitzen. Danke, Vater im Himmel. Durch Christus schaffst du uns zu neuen Menschen, dazu bestimmt, Gutes zu tun, vorbereitet von dir, dass es in unserem Leben zur Tat wird. Und danke, Jesus, auch für die Gemeinschaft des Glaubens, die du schenkst. Wir brauchen Weisung von dir, Korrektur und Weisheit. Und wir können auch einander Rat geben und voneinander Rat empfangen. Herr, zu all unserem Abwägen und Prüfen, was gut ist, was nicht, schenke uns dein Licht, das wie durch eine Wolkendecke bricht und nicht aufzuhalten ist. Gib uns, Herr, deine Sicht auf uns selber, auf Menschen, Themen, Dinge. Lass uns auch erkennen, welche Wege in falsche Richtung führen. Du, Herr, bist einzigartig. In der Glaubensbindung an dich findet das Gute wirklich in uns Raum. Wir freuen uns, mit dir zu leben und bitten dich, nimm es unter deinen Segen. Dich preisen wir. Amen.